Ich habe hier noch in meinen Notizen etwas, was wir vielleicht noch kurz anschauen, bevor ich mit Psalm 139 beginnen möchte. Psalm 139 ist ja ein wunderbarer Psalm, der uns heute beschäftigen soll. Aber ich habe noch eine Frage notiert, und zwar: Wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit der Vergebung um, wenn Menschen aneinander schuldig werden und es nicht einsehen? Also man erlebt ja das immer wieder, dass es Verletzungen gibt in unserem Freundeskreis, aber auch ja, bei unseren Mitmenschen. Und da gibt es solche, die sind relativ einsichtig, die merken, ja, jetzt habe ich jemanden verletzt, und andere sehen das überhaupt nicht ein, ja, dass da ein Fehler passiert ist. Sie haben nicht diese Sensibilität. Warum das so ist, ist sehr schwierig zu sagen. Das hat sicher einerseits mit ihrer Veranlagung zu tun, dass sie vielleicht so ein bisschen nach dem Motto leben, ach, wir müssen uns nicht so ernst nehmen, und wir müssen nicht auf jedes kleine Wehwehchen und Bobochen eingehen, und die, wenn wir da immer auf alles, was falsch läuft, sofort uns da entschuldigen, da wo kämen wir da hin? Also sie sind einfach, sie haben hier nicht so die Sensibilität dafür, und andere sind hochsensibel und merken, jetzt habe ich da etwas falsch gemacht und ich möchte mich entschuldigen. Und das ist nicht immer einfach. Man hat also da eine ganz unterschiedliche oder eine weite Spannbreite von Typ Mensch, und jeder geht damit ein bisschen anders um. Es gibt natürlich Verletzungen, die sehr massiv sind, und dann die entsprechenden, die verletzt haben, überhaupt keine Einsicht haben. Ich möchte euch fragen, habt ihr Erfahrungen mit solchen Fällen, oder wie geht ihr damit um? Wer möchte sich äußern dazu? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das so Ähnliches auch schon erlebt. Zuerst tut einem das weh, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann sage ich, Mensch, der andere tut mir eigentlich echt leid. Ja. Also wenn der alles nur von seiner Sicht her sieht. Das ist ja also auch so ein Phänomen, dass es Menschen gibt, die können sich kaum in andere hineinversetzen. Die haben diese Fähigkeit nicht. Also sind manchmal auch sehr erfolgreiche Geschäftsleute. Wenn die in Verhandlung treten mit jemandem, dann sehen die nur ihre Position, und wenn sie irgendwo ein bisschen nachgeben müssen, dann jammern sie schon so stark und haben das Gefühl, sie seien die Ärmsten, und können das dann so ausbreiten, dass der andere noch ein schlechteres Gewissen hat und dann noch ein bisschen mehr nachgibt, und dann hat er ein gutes Geschäft abgeschlossen, aber er geht dann immer noch jammernd vom Tisch weg. Ja? Also die sehen nur ihre Position und können sich überhaupt nicht in den anderen hineindenken. Ja. Da habe ich das Gefühl, das ist so ein Fall, ja, dass man sich absolut nicht in den anderen hineindenken kann. Ich habe mir bei dieser Frage mir überlegt, wo gibt es eigentlich in der Bibel so etwas Ähnliches, dass Menschen aneinander schuldig werden und dass dann der eine, der sieht es ein und der andere sieht es nicht ein. Ein Beispiel ist mir dazu eingefallen, und zwar bei Golgatha. Da ist der eine zu Rechten, der andere zu Linken. Der eine merkt in seinen Schmerzen, ich habe das bekommen, was ich verdient habe. Das war vielleicht ein Mörder, keine Ahnung. Also wenn man im Römischen Reich gekreuzigt wurde, dann entweder war man ein Mörder oder man war ein Verräter, Staatsverräter oder irgendwas. Also es war schon etwas Schlimmes, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er sicher etwas Schlimmes sich zu Schulden kommen ließ, und er merkt, ich habe jetzt das bekommen, was ich verdient habe, und er merkt, der Mann, der neben mir hängt, der ist ganz anders. Dieser Jesus ist ganz anders. Der hat gerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie kann der das? Und dann merkt er, der, das ist ein Heiliger, ja, das ist ein Gottgeweihter. Und vielleicht kann der für mich einstehen, wenn er in sein Reich eingeht. Ja. Und dann, wenn du in dein Reich eingehst, denke, gedenke meiner. Und dann die wunderbare Zusage unseres Herrn Jesus. Ich sage dir, heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Nehmen wir jetzt einmal an, es war ein Mörder. Könnte ja sein. Konnte in seinen letzten Stunden vor seinem Tod der Herrin zusagen, du wirst mit mir im Paradiese sein. Das heißt, der hat sein ganzes Leben sogar zerstört, er hängt nackt und bloß am Kreuz und er weiß, ich habe das alles verdient, und aber vielleicht ist er so gnädig und denkt noch an mich. Und dieser wunderbare Herr sagt, du wirst mit mir heute im Paradiese sein. Was ist das für eine Aussage? Und dann gibt es der Zweite. Der hat genau die gleichen Schmerzen. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Ja? Und in seinen Schmerzen, und er erkennt nicht, dass er gesündigt hat, dass er diese Strafe verdient hat, sondern spottet noch über den, der da wahrscheinlich in der Mitte hängt. Keine Einsicht, keine Buße. Und Jesus sagt ja zu dem eigentlich nichts. Aber ich glaube, für ihn war klar, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich denke schon, dass der eine, der dann eben noch gespottet hat, dass der Herr nachher in den Tod kam und auch an einem Ort, wo es ihm nicht gut ging, und er kam auch in Gerichte hinein, das ist keine Frage. Meine Meinung ist, wenn wir mit solchen Menschen konfrontiert werden, die sich schuldig gemacht haben, jetzt aber absolut nicht einsehen, dass wir für sie einstehen im Gebet, dass wir sie segnen, und letztlich müssen wir es dann dem Herrn überlassen, wann sie dann innerlich so bereit sind oder so geführt werden, dass sie merken, ich habe gesündigt. Manchmal dauert es längere Zeit. Ich hatte auch schon Gespräche mit jemandem, der sich dann auch bekehrt hat, der lange Jahre betrogen hat im Geschäft. Er hat auch seine Frau betrogen, wurde ihr untreu, hat sogar den Herrn betrogen finanziell. Es kann ja sein, dass man, ich sage jetzt mal, wenn man in einer Gemeinde irgendwie Kassier ist und die Kollekte einzieht und dann da noch etwas in die eigene Tasche abzweigt, dann betrügt man den Herrn. Und das ist das ist überhaupt kein Kavaliersdelikt. Ja. Das ist eine ganz ernste Sache. Und der hat das gemerkt, hat das aber lange Zeit gemacht und da hatte keine Skrupel. Ja. Und dann plötzlich kommt der Tag, wo alles über ihn einbricht und er merkt, so in diesem Zustand kann ich nicht vor den Herrn der Herrlichkeit treten. Und einen Neuanfang gewagt hat. Unter Tränen seine Sünden bekannt und Vergebung erfahren hat. Also manchmal dauert es dann halt einfach länger. Ja? Dass wir einfach das dann getrost dem Herrn hingeben können und sagen können, ja, ich möchte diesen Menschen segnen und ich weiß, dass du zu deiner Zeit mit ihm ans Ziel kommst. Eigentlich, ich sage jetzt mal von aus Gottes Sicht her betrachtet, müssen uns diese Menschen leiten, sehr leiten. Also ich habe ja jetzt in den Zeitungen gelesen über diese Foltergeschichte in den USA, von der CIA, und ich muss ehrlich sagen, das hat mich auch extrem wütend gemacht. Also, dass ein Cheney und ein Bush und so, ja, mach mal da, und gibt da so sogenannten Psychiatern den Auftrag, entwickelt man Methoden, wie man Mensch total kaputt machen kann, ja, mit 180 Stunden Schlafentzug und den schlimmsten Dingen, die man sich vorstellt. Ich habe es dann, die Details habe ich nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift, aber ich kann mir das alles vorstellen und nur schon da wird es mir schlecht. Und da muss ich schon auch sagen, da steigt in mir eine Wut, ja. Dass man ein amerikanischer Präsident, der sich dann noch so, ja, so noch so als Christ gibt und dann sagt, im Namen quasi der Terrorbekämpfung machen wir Menschen total, ich finde ja auch Folter so etwas Abscheuliches. Und das macht mich schon wütend. Also da muss ich sagen, das ist so schlimm. Aber trotzdem muss ich sagen, diese Leute, die solches tun, die tun mir echt leid. Die tun mir echt leid, weil der Zerbruch, der auf sie wartet, ist unglaublich schwer. Ja.
Aber der Obama ist auch kein Christ.
Nein, ich meine, man merkt es ja nur schon, wie er mit Israel umgeht. Also das ist keine Frage, es macht mich einfach, das ist so ein Machtapparat, ja, und dass man dann, und es hat sich ja gezeigt, die Foltermethoden haben ja nicht dazu geführt, dass man jetzt den Terror hätte bekämpfen können. Das Gegenteil ist ja passiert. Es wurde noch viel schlimmer. Wir haben heute eine IS, ja, die wütet ja in einer Art und Weise. Die USA hat ja eigentlich genau das Gegenteil bewirkt. Und dann wollen sie es heute noch rechtfertigen. Ja, wir können so den Terrorismus bekämpfen. Ja, so ein Blödsinn. Ja. Und das macht mich schon wütend. Ja. Macht mich echt wütend. Und aber ich muss dann auch wieder sagen, es sind arme Kerle. Weil bei diesen Leuten gilt dann, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu kommen. Aber ganz furchtbar. Wenn die dann mal mit ihrer Sünde konfrontiert werden, wehe ihnen. Die werden vielleicht auf dieser Welt nicht mehr zur Rechenschaft gezogen. Aber wehe ihnen nachher. Ja, von daher, ich verstehe dann auch einen David. Ich meine, ich selber bin ja nie mit so einer extremen Feindschaft konfrontiert worden wie David. David hatte um sich Meuchelmörder, er hatte Feinde, die ihm Böses wollten, die ihn vernichten wollten und ständig diese Angst im Nacken, wer will mir jetzt ein Messer in den Rücken stoßen und wer verrät mich jetzt? Das war schon ein ungeheures Leiden. Ich meine, ich werde manchmal als Prediger kritisiert und sagen, also da bin ich nicht einverstanden, da hast du was Falsches gesagt und so. Aber das ist ja alles Peanuts dagegen, ja. Wenn man mal so ein bisschen angefochten oder man kriegt einen bösen Brief zu Hause und also was du hier gesagt hast, ist völlig daneben und so und ich habe Sorge und ich. Also ihr könnt euch das vorstellen, das ist natürlich klar, dass man wenn man im Rampenlicht steht, dann kriegt man auch entsprechend böse Briefe. Das ist keine Frage. Das gehört einfach dazu. Aber das sind alles Kleinigkeiten, ja, gegenüber dem, was ein David erlebt hat. Der ja von Saul, vom König verfolgt wurde, der beinahe von ihm aufgespießt wurde und dann gab es noch viele andere, die ihn, das Schlimmste war, dass sein Sohn Absalom sagen. Man muss sich das einmal vorstellen, man hat einen Sohn, den man von Herzen liebt und dieser Sohn ist ein Todfeind. Ja, es ist ja sowas von schrecklich. Und dass man da steigt natürlich auch eine Wut hoch, eine Rache und ein Rachegelüste, man hat dann auch das Bedürfnis nach Rache und ich verstehe dann auch, wenn David gewisse Rachegedanken ausspricht, das ist gar nicht schlecht, wenn man die vor Gott ausspricht und ich habe mir dann natürlich die Frage gestellt, ja, aber Herr Gott, du bist doch ein Gott, der die Feinde liebt, ja. Wie kann ich jetzt diese Rache-Gedanken einordnen? Ich habe auf Seite 8 hier ein paar ganz kurze Gedanken dazu aufgeschrieben, die möchte ich euch vorlesen. Es gibt in der Bibel etliche sogenannte Rachepsalmen oder Texte, wo sich die Autoren die Vernichtung ihrer Feinde herbeiwünschen. Und solche Texte scheinen der göttlichen Aufforderung, liebt eure Feinde, zu widersprechen. Aber die Liebe ist zugleich auch ein leidenschaftliches Feuer, das letztlich alles verbrennt, was nicht Liebe ist. Wenn die Güte und Barmherzigkeit Gottes ein Geschöpf nicht zur Umkehr bewegen kann, also wir denken jetzt vielleicht wieder an den einen Mann am Kreuz, der hört, wie Jesus dem anderen sagt, ich sage dir, heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Der hört diese Güte, diese Gnade, er hört diesen Zuspruch und könnte jetzt eigentlich auch sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich dich verspottet habe, vergib mir, und hätte auch noch Zugang gefunden. Aber wahrscheinlich war das bei ihm dann eben nicht der Fall. Und wenn also die Güte und Barmherzigkeit Gottes ein Geschöpf nicht zur Umkehr bewegen kann, dann bleibt nur noch das Gericht, in welchem das Geschöpf in einen Zerbruch geführt wird und dadurch auch erkennen kann, welche Auswirkungen sein gottloser Weg zur Folge hat. Es ist ja interessant, dass in der Bibel oft steht, die Propheten sagen oft, ich werde deinen Weg auf deinen Kopf zurückbringen. Das ist ein Gericht. Was bedeutet das, wenn er unseren Weg auf unseren Kopf zurückbringt? Nehmen wir einmal Adolf Hitler als Extrembeispiel. Adolf Hitler ist den Weg begangen des Hasses, der Machtgier. Er wollte der Größte sein, er wollte womöglich als Gott verehrt werden, als der Führer, ja, und der das Heil bringt. Er hat quasi alles auf sich bezogen, und damit er dieses Ziel erreicht, hat er alles beseitigt, was ihm nicht passte, und hat mit einem unglaublichen Hass Juden verfolgt, Regimekritiker, Zigeuner, Behinderte hat er tausendfach vergast. Schrecklich, ja, er wollte so eine Überrasse kreieren, obwohl er selber alles andere als ein Übermensch war. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, diesen Weg, den er eingeschlagen hat, wenn dieser Weg auf seinen Kopf zurückkehrt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn der plötzlich mit dem konfrontiert wird, wenn sich alles gegen ihn wendet, was er vorher am anderen getan hat. Er hat sich ja, das Interessante ist, wenn man seine Reden hört, er hat sich ja unglaublich empört über Chamberlain, über Churchill, über Roosevelt. Er hat sich über alle möglichen Leute empört, was das für schlimme Leute sind, und selber überhaupt nicht bemerkt, dass er noch viel schlimmer ist. Ja. Das ist so interessant, dass je böser ein Mensch ist, desto mehr kann er sich empören. Ja, das ist so. Also er empört sich, je böser er ist, desto mehr empört er sich über die Bosheit der anderen, und er realisiert überhaupt nicht, dass er selber ja noch viel schlimmer ist. Und aber wenn dann das alles einmal auf seinen Kopf zurückkommt, sein ganzer Weg, das ist ein unglaublich schweres Licht. Rachetexte in der Bibel werden ausgesprochen, einerseits, weil man dieses Gefühl der Rache hat, und es ist auch gar nicht schlecht, wenn man dieses Gefühl der Rache mal ausspricht, Gott gegenüber, bitte nicht Menschen gegenüber. Gott gegenüber dieses Gefühl ausspricht, aber sich dann auch daran erinnert, Gott hat gesagt, mein ist die Rache. Ja. Dass wir dann dieses Rachegefühl bei ihm abgeben können, sagen, du hast gesagt, die Rache ist dein, ist nicht meine Angelegenheit. Wir haben nicht uns zu rächen. Das ist seine Angelegenheit. Warum? Weil er alles sieht. Er sieht die ganzen Hintergründe, und wir würden uns womöglich an Leuten rächen, die die Rache eigentlich gar nicht verdient haben. Noch einmal das Beispiel, die Steinigung des Stephanus. Wir sehen diesen Saulus, diesen Eiferer, und wir haben eine riesen Wut in unserem Bauch, einen Hass gegen Saulus, und denken, wir müssen jetzt Stephanus rächen. Wäre ja eine menschlich logische Handlung, ja. Wir müssen den Stephanus rächen. Wir hätten uns am Falschen gerecht, wenn wir Saulus umgebracht hätten, oder ja, wie auch immer, hätten wir ein geplantes Werkzeug Gottes umgebracht. Das ist natürlich klar, dass es uns nicht gelungen wäre. Das ist keine Frage, weil Gott das Hand über ihn gemacht hätte. Aber ich sage jetzt einfach mal so als Konstrukt. Wir können uns nicht, auch nicht an einen Saulus rächen, der einen Bruder von uns umbringt. Also es kann ja sein, dass wir auch mal in Verfolgung hineinkommen und dann Geschwister von uns umgebracht werden. Das kann sein, ich weiß es nicht. Und dann haben wir nicht das Recht, diesen Mörder zu rächen, weil wir nicht, auch nicht wissen, was der Herr mit ihm noch vorhat. Also letztlich beinhaltet es diese Sehnsucht nach der Wiederherstellung des Rechts und das Bedürfnis, die Bösen dem Gericht Gottes zu übergeben, damit sie in einen Zerbruchsweg geführt werden, der die Grundvoraussetzung für einen endgültigen Heilungsprozess darstellt. Aus der Sicht Gottes hat Rache immer ein Ziel, nämlich das Ziel des Zerbruches, und wir haben gesehen, ein zerbrochenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und der Zerbruch ist wie die Grundlage für die Heilung. Und wenn wir Psalm 107 noch durchnehmen, und den will ich unbedingt noch durchnehmen, nicht zuletzt deshalb, weil er auch hier auf einer Wunschliste steht, ja, wenn wir Psalm 107 durchnehmen, dann werden wir sehen, dass Gott mit vier verschiedenen Gruppierungen einen Weg in die Not führt, einen Weg hinab in einen Zerbruch, aber dann auch Heilung schenkt. Auch bei den Widerspenstigen, die widerspenstig sind gegen die Worte Gottes. Gut, dann der wunderbare 139. Psalm. Auch von David. Ich hoffe, es liegt zeitlich drin, dass wir den 139., den 107., aber auch noch einen Psalm von Asaf anschauen können, den 73. Ja, wahrscheinlich reicht es mit Psalm 22 nicht mehr, aber mal schauen. Herr, du hast mich erforscht. Man könnte auch übersetzen, du hast mich untersucht, wie ein Arzt einen Patienten untersucht, und erkannt, du hast mich erkannt, total erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, man könnte auch übersetzen, meine Gedanken siehst du von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe Herr, du weißt es ganz genau. Von hinten, von vorn hast du mich umschlossen. Er umgibt uns von allen Seiten. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in den Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, wenn ich das jetzt einmal modern übersetzen würde, könnte man sagen, und würde ich mit Lichtgeschwindigkeit fliegen? Ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres? Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen, und Nacht sei das Licht um mich her. Also mich ganz einhüllen in der Finsternis, machen übrigens die Bösen. Sie gehen sehr gerne in die Finsternis hinein, weil sie denken, hier werde ich nicht gesehen. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Wenn er da reinkommt, hat die Finsternis keine Chance. Es ist ja so, wenn ein Raum stockdunkel ist und man kommt mit einem Licht hinein, die Finsternis hat keine Chance. Keine Chance. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Es ist ja, das Bild ist so schön. Jedes Mal, wenn ich eine schwangere Frau sehe oder wenn ich wieder höre, dass einer meiner Schwiegertöchter oder Töchter schwanger sind, denke ich, jetzt macht der Herr wieder sein Meisterwerk. Ja, jetzt. Ich stelle mir dann das schon so vor, wie er mit seinen Händen da formt und gestaltet. Natürlich ist das eine kindliche Vorstellung, aber er wirkt da hinein und im Verborgenen macht er hier ein neues Wunderwerk. Das ist ja jedes Menschenkind ist ja ein absolutes Wunderwerk. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Heute weiß man ja, dass jeder Mensch einen eigenen Bauplan hat, eine sogenannte Geninformation, und diese Geninformation besteht ja nur aus vier Grundsteinen. Und diese vier Grundsteine, je nachdem, was die für eine Reihenfolge haben, das ist so eine ganz lange Reihenfolge und die Kombination wechselt ständig. Und mit der gesamten Geninformation ist klar, wie ein Mensch gebaut ist. Mit diesen vier Grundsteinen, man muss sich das einmal vorstellen, man kann von mir eine Hautzelle entnehmen oder auch etwas von meinem Speichel und die Wissenschaftler können die gesamte Genstruktur herstellen. Das heißt, in einer Hautzelle von mir ist die ganze Information meines kompletten Körpers vorhanden. Da steckt die Information drin von meiner Niere, von meinem Auge, von meinem Herz, von meiner Größe. Alles steckt in einer Zelle drin. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, warum hat die Hautzelle nur sich als Hautzelle entwickelt und warum ist da nicht plötzlich ein Auge entstanden auf meiner Haut oder auf meiner Hand? Das liegt daran, dass jede Zelle weiß, welche Berufung sie hat. Also ich rede jetzt mal ein bisschen im biblischen Sinn. Und die anderen Informationen, die zwar in der Zelle vorhanden sind, werden wie verschlossen. Ja, das heißt, wenn der Christus in uns ist, ich rede jetzt mal im Geistlichen, wenn der Christus in uns ist, haben wir in uns die Gesamtinformation des ganzen Leibes Jesu Christi in uns. In uns. Aber es bildet sich, wir selber bilden nur, ich sage jetzt mal, eine Zelle, ja, die dann eine ganz bestimmte Funktion übernimmt. Jemand von uns ist vielleicht Auge, jemand anders Ohr oder ein Teil des Ohres. Und dann gibt es vielleicht solche, die zum Darm gehören. Und dann denkt man, oh, ich möchte nicht Darm sein. Da muss man nur den ganzen Tag Dreck transportieren. Und Paulus sagt ja hier etwas ganz Interessantes. In 1. Korinther 12 sagt er, gerade die weniger zu scheinenden Glieder sind besonders wertvoll oder sind besonders nötig. Nehmen wir nochmal den Leib. Wenn ich meine Augen verliere, ist das etwas ganz Schlimmes. Das ist klar. Eine unglaubliche Einschränkung des Lebens. Aber ich kann noch leben, wenn ich keinen Darm mehr habe. Keine Chance. Ohne Darm, ja klar, man kann sich künstlich, vielleicht künstlich ernähren, aber einfach ohne Darm geht es nicht. Das heißt, dieser Dreckskerl, der immer nur Mist transportiert, ist einfach unglaublich wichtig. Er ist so wichtig, ja. Und ich glaube auch, dass wir so uns gegenseitig sehen dürfen. Also wenn wir vielleicht manchmal gewisse Geschwister sehen, wo wir denken, ach, also kann der gläubig sein, so. Ja, dann denkt daran, vielleicht ist er eben so ein Darmteil, ja, der aber unglaublich, unglaublich wichtig ist für den Leib Jesu. Ja. Also dann haben wir haben kein Anrecht, diesen zu verachten. Kein Bruder, keine Schwester dürfen wir verachten. Jeder hat seine Aufgabe und wir werden einmal staunen, wenn wir vor dem Angesicht Jesu sind. Wir werden einmal staunen, wie der Herr alles gemacht hat. Also das ist, ich sage, ich nehme das Beispiel eben gern, weil wir ja, ich hatte zweimal eine Darmspiegelung und ich hatte dann die Möglichkeit, während dem, der mit dem Schlauch in meinen Darm reinging, meine Darmwände zu inspizieren, ja, mit der Kamera. Und dann habe ich diese feine rosa Flächen, so ganz weich und dann so ein bisschen gewölbt, so, ja, habe ich die gesehen und dann habe ich gesagt, Mensch, der ist so fein, der ist so zart und was der für eine Arbeit leistet, schon seit bald 53 Jahren, ist ja ganz erstaunlich. Ja. Also man kann dann einfach nur staunen, ja, was der alles geleistet hat und wie der eigentlich, also man muss sich ja dann so entleeren, ja, die Nacht vorher, das ist sehr unangenehm, und dann ist der schon so schön sauber und das, was der alles da transportiert hat und der sieht immer noch so aus, ne? Unglaublich, ja. Also da kann ich mit David einstimmen, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, oh Gott. Wie schwer. Was hast du für Pläne? Und wenn man das Vergehen von David anschaut mit seinem Ehebruch und Mord, dann wird ja deutlich, dass David, obwohl er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, eben nicht gefeit war, auch vor einem ganz starken Fehltritt. Und David hat sich da hinreißen lassen, etwas Böses zu tun, aber selbst da hat Gott das benutzt, um aus ihm einen demütigen König zu machen, der letztlich dann nur noch auf die Gnade Gottes hofft. Nicht mehr auf seine eigene Leistung. Nur noch, Herr, du kannst mich erneuern, du kannst mein Herz neu machen, du kannst mich reinmachen, dass ich weißer bin als Schnee und so weiter und so weiter. Das heißt, Gott hat dieses Schreckliche in seinem Leben, was ja wirklich verwerflich ist und wo es uns schaudert, ja, hat er benutzt, um aus ihm noch etwas ganz Besonderes zu machen und er ist dann befähigt, die Sünder zu belehren, wie kein anderer. Wollte ich sie zählen, die Gedanken Gottes, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Mögest du, o Gott, den Gottlosen töten, ihr Blutmenschen, weicht von mir. Hier kommt wieder das Problem, in dem er drinsteckt, mit diesen Blutmenschen, die ihm immer zugesetzt sind, sie, die mit Hinterlist von dir reden, also von Gott, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Und jetzt kommt's: Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Das ist eine Frage. Dann sagt er aber: Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Jetzt kommt wahrscheinlich ein kleiner Zweifel. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf den ewigen Weg. Vielleicht, wenn ich so Vers 22 und 23 anschaue, hat er vielleicht gemerkt, wenn er sagt, ich mit äußerstem Hass hasse ich sie, also das sind im Prinzip die Feinde Gottes, dass er vielleicht gemerkt hat, ist das jetzt wirklich richtig? Und wir wissen ja von Jesus, dass es nicht richtig ist, dass wir, wie soll ich sagen, unsere Feinde hassen, sondern dass wir sie lieben. Wir sollen das Böse hassen, das ist keine Frage, aber nicht den Bösen. Und es gibt ja in der Bibel auch, der Hass kann auch anders interpretiert werden. Die extremste Aussage, die wir von Jesus kennen, ist ja: Wer nicht hasst seine Frau, seine Kinder, seine Mutter, seinen Vater, ist meiner nicht wert. Und wenn man das hört, dann denkt man: Moment mal, du hast immer gesagt, wir sollen lieben, und du hast gesagt, wir sollen die Feinde lieben, in deinem Wort steht auch, dass wir die Frau lieben sollen, dass wir die Kinder lieben sollen. Wie kannst du so etwas sagen? Und dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, was der Herr damit gemeint hat. Hassen im göttlichen Sinn. Das göttliche Hassen ist nicht das Hassen, wo man den anderen vernichten will und ihm Schmerzen wünscht und das Böse und das Unheil, sondern das göttliche Hassen ist, dass man etwas an zweite Stelle setzt. Also an zweite Stelle setzen. Das ist göttliches Hassen. Und Jesus wollte damit nicht sagen, dass ich jetzt meine Frau hassen soll. Das ist ja vom Gesamtkontext der Bibel ganz klar. Er wollte auch nicht sagen, dass ich meine Kinder hassen sollte, sondern er wollte damit sagen: Wenn du mir nachfolgen willst, muss ich an erster Stelle stehen. Nicht deine Kinder, nicht deine Frau, nicht dein Mann. Das ist ja manchmal für uns Gläubige gar nicht so einfach. Ja. Manchmal sind für uns die Kinder so dermaßen wichtig, dass wir manchmal in der Gefahr stehen, die Kinder noch vor unseren Herrn zu schieben. Oder der Ehepartner, dass er noch vor unserem Herrn steht. Und der Herr muss an erster Stelle stehen. Wir dürfen da uns immer wieder prüfen, ist uns der Herr wichtiger als unsere Kinder? Dass wir unsere Kinder lieben sollen, ist keine Frage. Und dass wir für unsere Kinder beten sollen, dass wir ihnen Wohl tun sollen, ist alles keine Frage. Aber sie sollen nicht an erster Stelle stehen. An erster Stelle steht unser Herr Jesus. Und nur wenn er an erster Stelle steht, können wir für unsere Mitmenschen auch wirklich der Segen sein, den wir sein sollen. Wenn wir nämlich einen Menschen an erste Stelle schieben, dann machen wir aus ihm mehr, als er ist, und das tut ihm längerfristig nicht gut. Es tut ihm einfach nicht gut, wenn er hier vor Jesus steht. Da tun wir ihm keinen Dienst, wir tun uns keinen Dienst. Es ist einfach nur schlecht, wenn wir unseren Kindern wirklich, oder auch Mitmenschen, egal, die uns ganz nahe stehen, wenn wir ihnen wirklich dienen wollen und für sie ein Segen wollen, sein wollen, dann muss Jesus immer davor stehen, an erster Stelle. Ganz, ganz wichtig. Also dieses göttliche Hassen ist nicht dieses verbindliche Hassen, sondern dieses an zweite Stelle setzen. Wie es hier in Vers 22 gemeint ist, möchte ich jetzt einmal offen lassen. Ich vermute, es kommt schon auch aus einer seelischen Emotion heraus, wo er wirklich so einen tiefen Aberwillen gegen diese Leute hat, die ihm so schwer zusetzen. Aber aus der Sicht Gottes, und das sehen wir von der ganzen Bibel her, sollte es so sein, dass wir zwar das Böse abgrundtief hassen, das ist keine Frage, das Böse, aber nicht den Bösen. Das wäre richtig, und vielleicht ist dann eben Vers 23 und 24 so: Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Also vielleicht schlage ich hier einen falschen Weg ein. David war einfach korrekturfähig. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Unser Herr hat uns genau untersucht. Und er hat unser Sitzen und unser Aufstehen gesehen. Er versteht unsere Gedanken von fern. Was können wir uns darunter vorstellen? Gedanken von fern sehen. Und man kann es auch so interpretieren, dass lange bevor wir geschaffen wurden, lange bevor die Welt geschaffen wurde, hat er alle unsere Gedanken untersucht. Unser Herz untersucht. Er hat das genau analysiert. Und jetzt möchte ich vielleicht zum Abschluss hier das ein bisschen erläutern, was das für eine Bedeutung hat. Es gibt ja in den Sprüchen, muss ich mal schnell schauen, ob ich die Stelle in der Nähe habe. Sprüche 16, Vers 1. Sprüche 16, Vers 1. Da heißt es: Beim Menschen sind die Überlegungen des Herzens. Das heißt, der Mensch hat hier einen Bewegungsspielraum. Er kann sich für, vielleicht in gewissen Fällen, für eine Sache oder gegen eine Sache entscheiden. Aber der Spielraum, auch der ist ein Stück weit beschränkt. Und jetzt kommt die interessante Aussage: Aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Ist ja eigentlich schon komisch. Also ich überlege etwas und entscheide, ich sage jetzt das, und in dem Augenblick, wo es ausgesprochen wird, heißt es, die Antwort des Herrn, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Kann man sich ja eigentlich gar nicht so recht vorstellen, was bedeutet das eigentlich? Oder Sprüche 16, Vers 9, das Herz des Menschen plant seinen Weg, also da sehen wir, also es ist wieder da, der Mensch hat hier so einen gewissen Bewegungsspielraum, aber der Herr lenkt seine Schritte.
Dann machen wir ja eigentlich keine falsche.
Wie ist das zu interpretieren? Ich möchte eine Grafik aufzeigen. Hier beginnt die Welt- und Heilsgeschichte. Und die läuft, alles kommt aus Gott, durch Gott und wieder zu Gott zurück. Das ist Programm Gottes. Das ist Vollendung. Irgendwo in der Mitte ist Golgatha. Jetzt ist unser Gott außerhalb von Raum und Zeit. Und das können wir uns nicht vorstellen, weil wir können uns kaum vorstellen, was es bedeutet, außerhalb von Raum und Zeit. Wir befinden uns auf dieser Linie, also wenn wir jetzt sagen, heute ist hier, ja, wir sind heute hier und wir leben meines Erachtens auch in der Endzeit und das tausendjährige Reich steht kurz bevor. Das ist nicht mehr weit und nachher geht es hinein in die Zeitalter der Zeitalter, da kommen noch noch mehrere Zeitalter nach dem tausendjährigen Reich. Wir stehen hier und wir befinden uns auf dieser Linie und bewegen uns in diese Richtung. Und alles, was da ist, ist Zukunft und alles, was da ist, ist Vergangenheit. Und unser Gott, der umfasst das alles. Das heißt, bevor er hier angefangen hat, hat er von außen genau analysieren und untersuchen können, was Daniel wohl denkt. Bevor er hier angefangen hat, konnte er von außen sehen, was er denkt. Was er eigentlich in seinem Herzen wollte oder was er für eine Ausrichtung hat. Und jetzt hat er gesehen, das sind böse, egoistische Gedanken. Und das sind auch Gedanken, wo es ihm leid tut, wo er merkt, ich habe hier versagt. Und wo er das dann auch zugesteht. Und er sieht diese ganzen Gedanken und jetzt entscheidet er sich dafür, diesen Gedanken, den lasse ich zu. Ich lasse es zu, dass Daniel einen bösen Gedanken hat und diesen Gedanken auch ausführen kann. Ich lasse das zu. Das heißt, ich gebe die Bewilligung, letztlich übernehme ich die Verantwortung dafür, was er dann sagt. Weil ich aus dem, was er sagt, dann letzten Endes Gutes daraus mache. Das beste Beispiel dafür ist die Josefsgeschichte. Er hat es zugelassen, dass ein Jakob einen Lieblingssohn hatte, den Josef, und dass er diesen Josef immer ein bisschen verwöhnt hat. Der Josef hat gemerkt, ich habe eine besondere Stellung, dann bekommt er noch ein so schönes Gewand. Und wer von uns versteht dann nicht, dass die 10 Brüder denken, ja, immer dieser Josef, ja, und der wird bevorzugt und dann tratscht er zu Hause, was wir wieder falsch gemacht haben, und dann hat er noch so unglaubliche Träume, ja, wir müssen uns noch vor ihm verneigen und so weiter und so fort. Und er kommt und sie sehen ihn von Ferne und dann bricht die ganze Eifersucht. Der Hass aus ihnen raus und sie sagen, lass ihn uns töten. Das heißt, die Mehrheit der 10 Brüder dachten, jetzt bringen wir den Kerl um. Und dann hat Gott gesagt, nein, dürft ihr nicht. Aber ich lasse es zu, dass sie den verkauft. Und das ist ja dann irgendwo hier passiert. Der wird nach Ägypten verkauft. In Ägypten muss er plötzlich als Sklave arbeiten. Und das war eine echte Demütigung als verwöhntes Kind, ja. Plötzlich dann unterste Schicht. Aber er war sehr intelligent, war sehr schön, er war sehr zuverlässig. Er hat wirklich auch vieles gelernt bei Jakob. Und Potiphar bringt ihn schnell in eine gute Stellung, und weil er ein so schöner junger Kerl ist, ja, dachte die Frau von Potiphar, ja, mein Mann ist viel weg und so, und dieser Jüngling, das wäre mal so eine tolle Nacht mit diesem Jüngling, und der Jüngling hatte aber so eine klare Haltung, dass er sagt, nein, ich darf nicht mit der Frau von Potiphar ins Bett, ja. Und die wird so sauer und sagt, er hat mich sexuell belästigt und so, und ab ins Gefängnis. Und man muss sich das einmal vorstellen, jetzt sitzt der arme Kerl da im Gefängnis und vielleicht redet er mit Gott und sagt, Herr, ich war treu. Ich habe dieser Frau nichts angetan. Ich war total unschuldig und jetzt lande ich hier in diesem Dreckloch, in diesem Kerker. Furchtbar. Und schon Jahre sitze ich hier. Was soll das denn? Also man versteht ja seinen Gott nicht mehr. Jetzt habe ich mich in der Treue bemüht, ich habe mich darin bemüht, keine fremde Frau anzupassen und das ist der Dank dafür, ich sitze hier im Kerker. Wir kennen die Geschichte. Gott hat das also alles so zugelassen und hat so den Josef, diesen verwöhnten Josef, der so gerne geprahlt hat mit seinen Träumen, hat er in seine Schule genommen. Und den Juda hat er auch in seine Schule genommen. Der hat nämlich zwei Söhne verloren. Und der dritte, er dachte beim Jüngsten, wenn er den Jüngsten auch noch dieser Tamar gibt, dann verliert er den womöglich auch. Er hat irgendwie einen Zusammenhang gesehen da. Und dann merkt er plötzlich, wie schmerzhaft das ist, wenn man einen Sohn verliert und dann noch einen zweiten Sohn verliert. Und dann wurde ihm wahrscheinlich auch bewusst, was er seinem Vater angetan hat, als er dabei war und den Josef nach Ägypten verkauft hat. Weil Jakob wurde ja ihm erfroren, nachher, also zumindest so lange, bis er Josef wieder gesehen hat. Der war einfach betrübt, der war depressiv. Und merkte, musste immer anschauen, wie traurig Jakob war. Und er merkte, ich habe das meinem Vater angetan. Und dann, als dann Benjamin nach Ägypten kam mit den 10 Brüdern, hat ja Josef da diesen Kelch versteckt im Gepäck von Benjamin und er sagt, dieser muss jetzt hier bleiben und jetzt tritt Juda vor den Josef und sagt, Herr, nimm doch du mich als Sklave, ich kann es nicht zulassen, dass dieser Benjamin jetzt nicht mehr zu seinem Vater kommt, denn das würde ihm das Herz brechen und so weiter. Er verwendet sich für den kleinen Bruder und macht es in einer Art und Weise, dass Josef anfängt zu weinen. Und am Ende sagt Josef, ihr gedachte es, böse zu machen. Gott aber gedachte es, gut zu machen. Das heißt, die bösen Hassgedanken von den Brüdern hat Gott so gelenkt, dass sie zwar den Josef nicht umbringen konnten, aber er hat es zugelassen, dass er als Sklave nach Ägypten verkauft wird, weil er den Josef in seine Erziehungsschule genommen hat, weil er die Brüder in seine Erziehungsschule genommen hat, weil er den Jakob in seine Erziehungsschule genommen hat und hat daraus das Beste gemacht. Das heißt, er hat mit diesem Material, mit diesen Herzenseinstellungen, die böse sind, hat er das Beste gemacht. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, dass Gott zwar unsere bösen Gedanken sieht, ein Teil der bösen Gedanken lässt er nicht zu und ein Teil lässt er zu. Und das, was da geschieht, das benutzt Gott, um uns und unsere Mitmenschen in seine Erziehungsschule hineinzubringen. Das heißt, du hast mich von Ferne erforscht und erkannt. Und jetzt habe ich gewisse Ziele, ich verfolge die und einen Teil meiner Ziele kann ich nicht verwirklichen durch meine Gedanken und einen Teil lässt Gott zu. Auch Böses. Weil er daraus das Beste macht. Darum kann er sagen, kann Salomo sagen, die Entwürfe des Herzens oder die Überlegungen des Herzens sind Sache des Menschen. Die Antwort der Zunge aber kommt vom Herrn. Das heißt, er hat es zugelassen, dass diese Antwort kommt. Er hat sie bewilligt, weil er selbst aus den bösen Antworten noch das Beste machen wird. Das ist das Geheimnis, aus meiner Sicht. Ja. Wir haben also einen gewissen Verantwortungsbereich. Das haben wir durchaus. Aber alles, was geschieht, übernimmt Gott die Verantwortung. Also das, was nach außen hin geschieht, übernimmt er die Verantwortung. Er übernimmt nicht die Verantwortung über unser Herz. Also was wir, wenn wir hassen, da übernimmt er nicht die Verantwortung. Aber das, was wir tun, sei es gut oder böse, über das nimmt er die Verantwortung und macht daraus das Beste. Und es gibt ja der Widerspruch in der Bibel, kein Spatz fällt vom Himmel ohne den Vater, alle unsere Haare sind gezählt, alles geschieht nach dem Ratschluss seines Willens, also es gibt gar nichts, was Gott nicht bestimmt hätte, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagt uns die Bibel, dass wir doch zur Verantwortung gezogen werden für gewisse Dinge, die wir getan haben. Und diesen Widerspruch kann man nur so auflösen, dass wir halt, was unser Herz betrifft, eine gewisse Verantwortung haben. Aber dass das, was nach außen geschieht, alles im Plan Gottes ist. Und wenn man jetzt daraus schließen würde und sagen kann, ja, also dann nützt es ja auch nichts, wenn wir für andere beten, denn es passiert sowieso nur das, was er vorausbestimmt hat. Nein, unsere Gebete, die wir heute beten, und wenn sie von ganzem Herzen kommen, hat Gott schon vorher gesehen und zum Teil, nicht alle, zum Teil in seinen Plan mit einbezogen, und deshalb ist es so wichtig, dass wir beten, natürlich auch für uns selbst, das ist keine Frage, aber Fürbitte, ich sage jetzt mal, unsere Fürbitte, die hatten in der Planung der Welt- und Heilsgeschichte eine Bedeutung. Und darum ist es auch wichtig, dass wir in Fürbitte für andere einstehen. Und trotzdem ist es kein Widerspruch zu dem, dass Gott das ganze All wirkt nach dem Rat seines Willens. Ich glaube, Epheser 1,4. Oder? Ja, müssen wir mal nachschauen. 4,11. Hat es nicht mehr geantwortet. Ja, es ist schon wieder Zeit. Ich wollte das einfach dieses, du hast mich erforscht und erkannt, du kennst mein Sitzen, mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln, mein Liegen, alles prüfst du, das alles, du hast mich von allen Seiten umgeben und umschlossen, und das ist eigentlich wunderbar tröstlich. Das heißt, wenn er vor mir ist und wenn er hinter mir ist, wenn er seine Hand über mir hält, darf ich wissen, es kommt gar nichts an mich heran, ohne seine Zulassung. Und alles, was er an mich herankommen lässt, muss mir zum Guten zusammenwirken, wenn ich ihn lieb habe. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Auch dem Josef im Gefängnis. Die Kerkerhaft Josefs hat ihm zum Guten zusammengewirkt. Aber wenn man im Kerker drin sitzt, versteht man das überhaupt nicht. Ich bin unschuldig. Ich habe nichts Falsches gemacht und Gott hat zugelassen, dass ich jahrelang da in diesem Dreckloch sitze. Warum? Das verstehst du nicht, wenn du drin sitzt. Verstehst du das nicht? Erst nachher verstehst du, aha, hatte alles seinen Grund. Alles seinen Grund.